Ich bin ja in Frankfurt am Main groß geworden und ich glaube, das war vielleicht schon im Kindergarten oder aber spätestens im ersten oder zweiten Schuljahr. Da habe ich zum ersten Mal die schöne Sage gehört, wie es zur Gründung dieser Stadt Frankfurt kam. Und zwar ist das schon sehr lang her, das war zur Zeit Karls des Großen und da musste Karl der Große einmal während der Kriege mit den Sachsen, musste er nach einer Schlacht fliehen. Die Sachsen hart auf seinen Fersen. Und plötzlich stand er vollkommen ortsunkundig am Ufer des Mains, ein einziger breiter Fluss. Und plötzlich entdeckte Karl jedoch im Wasser eine Hirschkuh, die durch das Wasser ans andere Ufer ging und den Franken in ihrer Verzweiflung so den Weg zeigte. Und in dieser Geschichte liegt der Ursprung des Namens der Stadt Frankfurt. Jetzt ist natürlich so, der war auf der Flucht, das ist natürlich nie so angesehen und deswegen ist er angeblich hinterher darauf angesprochen, dass er geflohen sei. Und Karl meinte dann darauf, es ist mir lieber, dass die Leute mich schmähen und sagen, ich sei von hier geflohen, als ich sei hier gefallen. Denn solange ich lebe, darf ich hoffen, die mir angetane schwere Schmach zu rächen. Ja, Karl der Große, ja, derjenige, so auf den, sag ich mal, so hier das Heilige Römische Reich deutscher Nation zurückgeht. Und an ganz vielen Orten gibt es Sagen über Karl den Großen. Es gibt eine Sage über seine Geburt in Ingelheim. Nach einer anderen Sage ist er in der Wildnis zwischen Starnberger See und Ammersee in Bayern geboren. Es gibt Sagen, dass er dieses oder jenes gemacht hat. Und wir wissen jetzt nicht, ob der irgendwo halt ein wahrer Kern ist. Keine Ahnung. Aber egal wie es ist, man erfährt bei der ganzen Sache, die man weiß, erfährt man über die Person Karls des Großen ziemlich wenig Greifbares. Und das ist, wenn wir uns die historischen Quellen anschauen, also jetzt die seriösen Quellen, ach ja, hier noch das Bild, die geben da auch nicht sehr viel her. Also man bekommt mit, dass er recht groß war für die damalige Zeit, aber eine unerwartet hohe Stimme hatte, dass er neben mehreren Ehefrauen nacheinander, die sind alle vor ihm gestorben, der noch etliche Affären hatte, aber das war es auch schon. Karl der Große, der bleibt unpersönlich. Im Grunde nach wie vor eine sagenumwobene Gestalt. Und natürlich hat das auch mit der Zeit, in der Menschen wie er lebten, zu tun. Da ging es um handfeste Fakten und nicht um Gefühle oder Selbstreflexion der eigenen Persönlichkeit. Und ich erzähle euch hier einfach mal so dieses Beispiel von Karl dem Großen, um deutlich zu machen, wie ungewöhnlich es ist, dass das bei den Personen der Bibel vollkommen anders ist. Und da gibt es ja auch mal wieder Diskussionen über Authentizität, ob das jetzt alles echt ist, aber jetzt ganz egal, ja, wie man das sieht, es bleiben auf alle Fälle immer ausreichend Schilderungen übrig, die ein gut erkennbares Bild der verschiedenen Persönlichkeiten der Bibel zeigen. Also Geschichten wie die von Simson und Delila, David und Bathseba, die Geschichte der Verleugnung des Petrus, die Wandlung vom Saulus zu Paulus, sowas kannst du nicht erfinden. Weil es in der Bibel um das Verhältnis zwischen Mensch und Gott geht, lernen wir in der Bibel Menschen aus der Sicht Gottes kennen. Und das macht die Bibel für uns noch heute, obwohl sie so ein altes Buch ist, immer noch zu einem spannenden und inspirierenden Buch. Die Schilderung von Menschen mit all ihren Abgründen. Und das ist für die Juden, ist es bis heute, ist die Bibel ein sehr großer Schatz, aber in der Geschichte hat sich das natürlich auch als Last manchmal erwiesen, weil Menschen sich ja immer lieber mit den Gewinnern identifizieren, als mit Menschen, die versagen, obwohl wir ja alle versagen. Und die Juden, die bekamen in der Geschichte oft von Antisemiten ihre eigene Geschichte mit Gott aufs Brot geschmiert. Und sie mussten erfahren, dass ihnen Bibelzitate um die Ohren gehauen wurden. Und wir heute, wir sind aber in der Lage, gerade diese Authentizität auch zu schätzen. Gerade weil wir wissen, dass wir auch nicht besser sind. Wir wissen, dass das Urteil Gottes über Israel, dass es ein halsstarriges und verstocktes Volk ist, mindestens ebenso auch auf unser Volk zutrifft. Und wenn ich ehrlich bin, dann weiß ich, dass ebenso wenig wie Israel in der Wüste Gott gehorsam war, ich ihm doch auch ebenso oft nicht gehorche. Und ich bin dann froh, wenn ich in der Bibel lese, dass Gott sein Volk nicht einfach sich selbst überlassen hat. und dann sich vielleicht irgendeinem anderen Volk zuwendet, die das ein bisschen besser auf die Reihe kriegen. Gott hat sein Volk nie fallen lassen. Ebenso wenig, wie er mich hat fallen lassen. Und ebenso wenig, wie er dich niemals fallen lassen wird. Gott hat noch nie sein Volk aufgegeben, auch nicht in den finstersten Zeiten. Und das ist nun gerade die Zeit, in der wir uns in unserer Predigtreihe befinden, über Gottes Influencer, die Propheten des Alten Testamentes. Die Propheten, das war die Strategie Gottes auf die Gottlosigkeit des Volkes. In einer Zeit, in der es noch keine Christen gab, die ja, nun, wir sind ja alle mit dem Heiligen Geist erfüllt, erfüllte er einzelne Menschen mit seinem Geist, um seine Botschaft an sein Volk zu bringen. Ja, die Botschaften, die waren meistens nicht so angenehm. Und die Menschen, die bekamen ganz schonungslos den Spiegel vorgehalten. Ohne ein Blatt vor den Mund zu nehmen, sprachen die Propheten ganz offen Missstände an. Heimliche Sünde wurde offen ausgesprochen und es gab klare Anweisungen Gottes, um Schiefes wieder gerade zu rücken. Ja, man könnte auf die Idee kommen, dass die Menschen den Propheten dankbar waren, dass sie Gottes Willen erfuhren. Aber ihr könnt euch vorstellen, das war nur ganz selten der Fall, weil in den meisten Fällen die Botschaften Gottes bei den Menschen nicht gefragt waren. Oft genug haben die Propheten ernste Probleme bekommen. Und die Menschen, die haben nur zu oft ihre Wut über die Botschaften an den Überbringern ausgelassen. Und das war nicht einfach für die Propheten, weil sie waren ja auch nur Menschen. Die konnten ja damit rechnen, wie die anderen Menschen reagieren würden. Und wir merken das jetzt so in unserer Gesellschaft, das ist ja heute auch nicht anders. Das gab ja schließlich auch, wenn wir jetzt so diese ganze Sache mit dem Coronavirus sehen, das gab ja im Vorfeld, jetzt kam das raus nach dem Motto, der hat schon vor 2 Jahren darauf hingewiesen und der vor einem Jahr. Und auch als die ersten Fälle von Corona schon bekannt waren, unsere Verantwortlichen hätten sich ja noch ohne Schwierigkeiten mit den ganzen erforderlichen Schutzmaterialien, so mit Masken und so weiter, eindecken können. Da gab es genug Hinweise. Sogar meine Tochter hat noch Anfang März ohne Schwierigkeiten sich ihren persönlichen Mundschutz kaufen können. Ich selbst habe da nicht dran gedacht. Die Propheten, die saßen tatsächlich zwischen den Stühlen. Auf der einen Seite war da die Berufung durch Gott, auf der anderen Seite die Zugehörigkeit zum Volk. Und das hat sie oft selbst zerrissen. Und das sehen wir ganz besonders bei dem Propheten Jeremia. Und von dem Propheten Jeremia sind in seinem Buch Texte erhalten, in denen er sich selbst und sein Prophetensein reflektiert. Das sind die sogenannten Jeremiaden oder auch die Konfession Jeremias. Und ich möchte einfach mal an dieser Stelle mit Jeremia 15, Vers 10 anfangen. Das ist so eins seiner Bekenntnisse, seiner Konfession. Er sagt dort, wie geht es mir schlecht, meine Mutter? Oh, warum hast du mich nur geboren? Wo ich auch hinkomme, hasst man mich. Ich bin weder ein Gläubiger, der sein Geld fordert, noch ein Schuldner, der sich weigert zu zahlen. Und doch verfluchen mich alle. Wehe mir, meine Mutter, dass du mich geboren hast, heißt es bei Mutter. Und neben Hiob ist Jeremia der einzige Mensch in der Bibel, der den Tag seiner Geburt verflucht. Und natürlich spricht er in Wirklichkeit nicht seine Mutter an, sondern Gott. Aber Jeremia, der zum Beispiel hat erleben müssen, wie seine Gefährten der Jugendzeit sich von ihm abgewendet haben und ihn nun mit dem Tod bedrohen. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Jetzt bei Corona, ich merke jetzt auf einmal, kommen alle aus der Vergangenheit an. Eines Tages hatte ich eine E-Mail, bist du der Christoph Schirmacher, der 1987 eine Ausbildung zum Zimmerer angefangen hat? Ja, jetzt gibt es eine Facebook-Gruppe jetzt mit den ganzen Zimmerern. Denk mal wieder, man ist 30 Jahre jünger und so weiter. Meine alte Jugendgruppe aus Spandau, die machen jetzt auch wieder irgendwie halt Treffen oder so. Ja, das sind jetzt so, also der Eindruck ist da. Jeremia, der wäre da ausgeschlossen gewesen. Die hätten den da gar nicht mit dabei haben wollen. Und Jeremia, das ist auch derjenige, der zu Gott in manchen Augenblicken, zum Beispiel in Jeremia 17, Vers 14, nur noch sagen kann, heile du mich, Herr, so werde ich heil. Hilf du mir, so ist mir geholfen, denn du bist mein Ruhm. Das Unheil, das er prophezeit hat, das ist noch nicht eingetroffen. Und dafür kriegt er jetzt den ganzen Spott ab. Ja, eigentlich sollten die Menschen ja froh sein. Und stattdessen machen sie sich über ihn lustig. Denn in Jeremia 18 bekommt er mit, wie Intrigen gegen ihn gesponnen werden. Und er merkt so richtig, wie er diesen Intrigen schutzlos ausgeliefert ist. Und er kann nur noch Gott bitten, diese Sache in Ordnung zu bringen und für gerechte Strafen zu sorgen. Diese Klagetexte von Jeremia, die nehmen nie ein Blatt vor den Mund. Und Jeremia, der ist ehrlich zu sich selbst, aber auch ehrlich vor Gott. Und der spricht ohne Schere im Kopf das aus, was ihm in den Sinn kommt. Auch Gedanken wie Zorn und Wut und der Wunsch nach Rache, er spricht das alles aus und bringt es zu Gott. Und das ist ja auch eigentlich logisch, wenn wir mal so darüber nachdenken, denn Gott weiß es ja sowieso schon. Er weiß ja alle Dinge, er weiß ja, was wir denken. Und ich kenne das von mir so, dass ich denke, ach ja, Mensch, ich darf ja eigentlich nicht auf den Menschen wütend sein. Und dann versuche ich das so vor Gott zu verstecken. Ich meine, dass ich bestimmte Dinge Gott nicht so sagen kann oder will. Und es ist ja auch so, man will ja manchmal in bestimmten Situationen keine Antwort auch von Gott haben. Also wenn ich zum Beispiel meine Wut auf einen bestimmten Menschen eher so für mich behalte, weil ich weiß oder meine zu wissen, was Gott, wenn ich ihm das sage, was er dann von mir fordern wird. Jeremia bringt alles, was ihn beschäftigt, zu Gott. Er klagt Gott sein Leid, schonungslos und offen. Und hat da aber auch einen eindeutigen Adressaten. Und das ist der Unterschied zu uns, weil wir jammern oft nur und bemitleiden uns selbst. Sprechen das, was uns beschäftigt, eher so murmelnd so im Selbstgespräch vor uns hin, anstatt es vor Gott zu bringen. Hier in dem Text, den wir angefangen haben, heißt es, wie schon erwähnt, wie geht es mir so schlecht, meine Mutter, oh, warum hast du mich nur geboren? Wo ich auch hinkomme, hasst man mich. Ja, und dann taucht der Eindruck auf, Jeremia hat sich schon oft mit diesen oder ähnlichen Worten an Gott gewendet. Denn hier erlebt Jeremia, er will gerade so richtig Schwung holen, dass er von Gott unterbrochen wird. Gott antwortet und Jeremia dokumentiert auch diese Antwort. Der Herr antwortete, es wird alles wieder gut werden für dich, Jeremia. Ich werde es so fügen, dass deine Feinde dich um Hilfe bitten werden, wenn Notzeiten oder Zeiten des Unglücks über sie hereinbrechen. Kann man Eisen aus dem Norden und Kupfer zerbrechen? Weil mein Volk gegen mich gesündigt hat, werde ich allen seinen Reichtum und seine Schätze zur Plünderung freigeben. Ich werde euch zu Gefangenen machen, die ihren Feinden im fremden Land dienen müssen. Denn mein Zorn hat sich wie Feuer entzündet, er lodert gegen euch und wird euch verbrennen. Ja, ein seltsamer Zuspruch, ne? Und das hatte ich ja schon letztes Mal gesagt, es geht Gott nicht darum, irgendwie sadistisch zu bestrafen. Es geht eher darum, dass er die Konsequenzen dieses Tuns aufzeigt. Ebenso wie wenn jemand für eine Prüfung nicht lernt und dann wahrscheinlich durchfallen wird. Und auf der einen Seite ist dieser Zuspruch von Gott, da merken wir, dass Gott zu Jeremia steht. Es heißt, es wird alles wieder gut werden für dich, Jeremia. Ich werde es so fügen, dass deine Feinde dich um Hilfe bitten werden, wenn Notzeiten oder Zeiten des Unglücks über sie hereinbrechen. Aber dann geht es weiter und da kommt auch wieder so dieses ganze Dilemma von Jeremia zum Ausdruck. Jeremia prophezeit Unglück und er merkt, das hereinbrechende Unglück, das betrifft auch ihn selbst. Auch als Prophet sitzt er ja mit seinen Landsleuten halt in einem Boot. Und das kommt dann eben auch noch in diesen Versen zum Ausdruck, dass er denn doppelt angesprochen ist. Einmal mit dem Du und dann einmal mit dem Euch, da ist er ja auch mit drin. Und gerade weil die Antwort Gottes Jeremia nicht zufrieden stellt, setzt Jeremia nochmal an. Jeremia 11, Abvers 15. Da sagte ich, Herr, du siehst doch alles. Denk an mich und setz dich für mich ein. Bestrafe meine Verfolger. Lass nicht zu, dass sie mich töten. Denk doch daran, dass ich um deinetwillen leide. Deine Worte sind mein Leben. Ich freue mich von Herzen, wenn du mit mir redest. Denn ich gehöre ja dir, Herr, du Allmächtiger. Nie nahm ich an den Festen teil, bei denen die Menschen ihre Scherze machten. Ich saß stets allein für mich, niedergedrückt von der Last des Zorns, den du mir auferlegt hast. Warum muss ich endlos leiden? Warum sind meine Wunden unheilbar? Du hast mich im Stich gelassen wie ein Bach, der im Sommer austrocknet und kein Wasser mehr gibt. Und wir merken hier wieder, wie Jeremia so dieses Gefühl des zwischen allen Stühlen Sitzens beschreibt, in doppelter Hinsicht. Auf der einen Seite fühlt er sich zu Gott hingezogen, weil die Worte Gottes zu hören so unwahrscheinlich wichtig für ihn ist. Und auf der anderen Seite fühlt er sich in der Gefahr von Gott im Stich gelassen, weil dieser es zulässt, dass die Gefahr so dicht an ihn herankommt. Und dann ist dabei eben die Erfahrung, auf der einen Seite nicht mehr zum Volk zu gehören, die Erfahrung, keine Freude mehr an den Dingen zu haben, die seinen Nachbarn Freude machen, aber auf der anderen Seite merkt er sitzt als Einwohner von Jerusalem mit ihnen in einem Boot. Das Unheil, das er ankündigt, das wird auch ihn betreffen. Und er fühlt sich in der Situation von Gott im Stich gelassen. Und das sagt er ihm auch. Und Gott reagiert, aber nicht so, wie Jeremia es vielleicht erwartet hat. Gott spricht Klartext. Der Herr antwortete mir, wenn du anderen Sinnes wirst und zu mir zurückkommst, will ich dich wieder in meinen Dienst aufnehmen. Wenn du keine unwürdigen Worte mehr von dir gibst, sondern nur noch Worte, die es wert sind, ausgesprochen zu werden, darfst du weiterhin mein Bote sein. Dann werden alle, unter denen du jetzt leidest, auf dich hören. Du selbst aber sollst dich nicht von ihnen beeinflussen lassen. Ich werde dich diesem Volk gegenüber zu einer Mauer aus Erz machen. Sie werden dir nichts anhaben können, selbst wenn sie noch so sehr gegen dich anstürmen sollten. Denn ich bin bei dir, um dir zu helfen und dir den Sieg zu schenken. Ich, der Herr, habe gesprochen. Ja, ich will dich aus der Hand der Bösen reißen und aus der Faust der Gewalttätigen befreien. Also ich persönlich, ich bin überrascht, wenn ich das Leben lese, weil Gott seinen Propheten Jeremia in dessen Klage nicht mehr als seinen Propheten ansieht. Irgendwie scheint Jeremia in den Augen Gottes eine Linie überschritten zu haben, die ich nicht erkannt habe. Ich denke, es muss auch mal möglich sein, sich zu beschweren und sich mal ausheulen zu können. Nichts anderes macht Jeremia doch, oder? Und ich muss zugeben, ich verstehe Gott an dieser Stelle nicht. Kann da Jeremia keine mildernden Umstände für sich in Anspruch nehmen? Er hat meine ganze Sympathie. Aber dann frage ich mich, ob denn das notwendig sein muss, dass ich Gott verstehe. Er ist mir schließlich keine Rechenschaft schuldig, genauso wenig wie Jeremia oder auch dir. Und das ist die Erfahrung, die wir alle immer wieder machen, dass Gott uns keine Rechenschaft schuldig ist. Gott ist Gott. Und das vergessen wir als Menschen in unserer Menschenzentriertheit im 21. Jahrhundert manchmal. Er ist derjenige, der uns besser kennt, als wir uns selbst kennen. Und die gute Nachricht, die steckt ja ebenso in diesem Text drin, dass Gott bereit ist zu verzeihen und Jeremia Widerstandsfähigkeit schenken will. Wir merken auch hier, die letzten Worte Gottes sind immer Worte, eine Zusage, Worte des Erbarmens. Gott ist bereit zu verzeihen und will Jeremia Widerstandsfähigkeit schenken. Im Text heißt es, ich werde dich diesem Volk gegenüber zu einer Mauer aus Erz machen. Sie werden dir nichts anhaben können, selbst wenn sie noch so sehr gegen dich anstürmen sollten. Denn ich bin bei dir, um dir zu helfen und dir den Sieg zu schenken. Ich, der Herr, habe gesprochen. Im Grunde will Gott Jeremia zu einer Festung machen, zu einer sicheren Burg. Da habe ich drüber nachgedacht und ich tue mich mit dem Stichwort der Burg schwer, weil ich habe erlebt, das ist jetzt so eine Sache so aus meiner Generation, ich weiß nicht, wie es euch geht oder ob das anderen auch so geht, ich habe erlebt, wie Gemeinde früher oft war. Gemeinde war früher oft eine Welt für sich, tatsächlich wie eine Burg. Auf der einen Seite war das toll, intensive Gemeinschaft, echte Freundschaften. Aber auf der anderen Seite war da auch viel Enge und unnötige Selbstisolation. Man hat sich damals manchmal auch das Leben unnötig schwer gemacht. Und ich habe den Eindruck, das war so eine Sache aus der Kriegsgeneration oder bis zur Kriegsgeneration, die Nachkriegskinder, die haben dagegen revoltiert. Und Gemeinde fing an, sich zu öffnen. Und ich denke, dadurch ist auch vieles anders und besser geworden. Wir sind heute offener als Gemeinde. Wir verdammen keine anderen Christen mehr, nur weil sie aus unserer Sicht die falsche Konfession angehören. Wir haben gelernt, Christus nicht nur in der Gemeinde zu erleben, sondern im Alltag. Und wir haben erkannt, dass auch viele Nichtchristen uns etwas über Gott beibringen können. Wir wollten früher zeigen, das war dann so dieses Gefühl, in dem ich groß geworden bin. Ich habe das ja sozusagen auch so, als junger Mensch bin ich da so mit reingekommen. Und damals ging es eben um diese Öffnung. Und das ging immer darum, so zu zeigen, Christsein ist keine peinliche Sache, sondern kann eine richtig coole Sache sein. Und unsere Generation wollte, ja, oft auch die Anerkennung und ihrer Umgebung eben so, die Anerkennung, dass es ein guter Weg ist, den man geht. Und natürlich war das schon so, dass die Alten sich viel zu oft unnötig abgegrenzt haben und dadurch Menschen auch abgeschreckt haben. Und natürlich wird es auch so sein, dass sie sich an vielen Stellen es unnötig schwer gemacht haben und Verfolgung und Ausgrenzung gesehen haben, obwohl sie selbst es waren, die das erst provoziert haben. Aber auf der anderen Seite, die Alten, die waren auch nicht feige. Und da, wo uns heute der Bekennermut fehlt, da haben sie sich zu ihrem Herrn bekannt. Ja, man sagt ja bei Fußballspielern manchmal, der geht dahin, wo es weh tut. Die Alten, die haben sich zu Jesus bekannt. Die Alten haben zu Jesus eingeladen. Die Alten, die sind dahin gegangen, da wo es weh tut. Und wir Menschen sollen beides, uns unserer Umgebung zuwenden, uns nicht einigeln, uns aber auch trotzdem abgrenzen, wo die klare Linie Gottes in Gefahr ist. Es geht auch darum, nicht dort zu sitzen, wo die Spötter sitzen. Und so wie Jesus sich zu uns bekennt, sollen auch wir uns zu ihm bekennen, egal was das für Konsequenzen hat. Und ich dachte dann, die Bergpredigt, da geht es schließlich auch um beides. Jesus sagt, wir sollen Salz sein, Salz, das sich in der Suppe sozusagen auflöst. Aber Jesus spricht auch im gleichen Zeit von der unübersehbaren Stadt auf dem Berg, deren Licht in die Finsternis hineinscheint. Wir können von Jeremia lernen, dass Gott uns als seine Nachfolger vor der Gefahr nicht bewahren wird. Und das ist vielleicht das Problem, was wir Menschen immer haben, dass wir uns selbst vor der Gefahr bewahren wollen. Und dass wir uns selbst unsere Burgen bauen und dass wir uns selbst unsere Panzer bauen, damit uns ja keiner zu nahe kommt. Aber letzten Endes, diese ganzen Panzer und Abwehr und Mechanismen und Schilde, die wir haben, die können uns doch nicht so gut schützen, wie das Wort Gottes uns schützen kann. Jesus sagt, dass wir als seine Jünger nicht größer als er sind. Oft wird Leiden mit zu unserem Weg dazugehören. So wie es bei Jesus auch mit dazugehörte. Und ihn führte es sogar in den Tod aus Liebe zu uns. Wir werden es als seine Nachfolger auch oft schwer haben. Weil wir, so wie Jeremia, auch nirgendwo richtig hingehören. Auflösen können wir diesen Widerspruch nicht. Wir leben als Christen in der Welt, aber wir sind nicht von der Welt. Aber wir haben die Zusage, dass Gott um diesen Widerspruch weiß. Und wenn wir auf ihn hören, dann werden wir merken, wenn wir zu weit gegangen sind, entweder in die eine oder andere Richtung, entweder wenn wir uns zu sehr abgegrenzt haben oder uns zu sehr assimiliert haben. Aber Gott will uns die Kraft geben, in jedem Kontext unseres Lebens und zu Jesus zu bekennen. Jeremia bekam die Zusage, dass Gott ihn zu einer gepanzerten Mauer machen würde. Und diese Zusage dürfen wir auch für uns in Anspruch nehmen. Gott will unser Schutz sein. Und das ist etwas viel Besseres als unsere selbstgebauten Festungen. Und wir dürfen genauso offen sein, Gott gegenüber, so wie Jeremia. Und wenn wir dabei Gott gegenüber mal tatsächlich eine rote Linie überschreiten sollten, wir dürfen wissen, dass er bereit ist, uns zu vergeben, so wie er Jeremia auch vergeben hat. Prophet zu sein oder Jünger zu sein, ist also kein Traumjob. Das ist nicht alle Tage Sonnenschein. Das wissen wir alle. Und da hat sich zur Zeit, seit der Zeit des Prophetentums, nicht viel geändert. Aber ebenso wie Jeremia machen wir die Erfahrung, dass Gott in unser Leben hineinredet. So wie er es in Vers 16 ausgedrückt hat, als er sagt, deine Worte sind mein Leben. Ich freue mich von Herzen, wenn du mit mir redest, denn ich gehöre ja dir, Herr, du Allmächtiger. Und diese Worte immer wieder zu hören, ist es das nicht wert? Die Worte aus dem Mund Gottes, ich hab dich lieb, ich vergebe dir. Ich bin bei dir alle Tage bis an der Weltende. Oder ich werde dich zu einer gepanzerten Mauer machen, sodass dir niemand etwas anhaben kann. Und das gilt heute ebenso noch wie zu den Zeiten zu Jeremia und zu den Zeiten von Jesus. Es ist nicht immer leicht, mit Gott unterwegs zu sein, aber es lohnt sich. Amen.